Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Alexander.
Hallo liebe Anja.
Heute haben wir wieder ein finanzpolitisches Thema.
Ja.
Ist das sogar richtig oder ist eher Finanz und weniger Politik?
Naja, es hat schon auch eine entsprechende politische Relevanz, die werden wir noch herausarbeiten. Tatsächlich soll es heute um Finanzbildung gehen, also eigentlich um das, was jeden und jede potenziell angeht und wo die allgemeine Wahrnehmung jedenfalls in Deutschland die ist, dass da noch einige Luft nach oben ist, was die Verbreitung von Finanzkompetenzen in der Bevölkerung angeht. Und deswegen, um dazu auch unseren Beitrag zu leisten, haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen. Er ist ein Professor. Er ist nicht nur für Finanzbildung, sondern tatsächlich Professor für Finanzen am House of Finance unserer Goethe-Universität in Frankfurt. Er ist Direktor des Center for Financial Studies und leitet außerdem noch, das finde ich besonders spannend, das Pension Finance Center am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung, das ebenfalls im House of Finance angesiedelt ist. Also wir sind ja hier in Frankfurt sehr stolz darauf, dass wir natürlich der Finanzplatz Deutschlands sind und das logischerweise an der Universität in Frankfurt deswegen auch das wissenschaftliche Zentrum der Beschäftigung mit Finanzen in Deutschland liegen sollte. Und er ist ein besonders wichtiger Teil davon. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Hacketal.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die sehr, sehr warmen, nette Worte gleich zu Beginn.
Und ich versuche heute mal mitzuhalten. Das kann ich nicht. Aber heute, glaube ich, kommt mir die Rolle noch mal mehr zu, irgendwie da nachzufragen, wenn ich nicht verstehe, worüber ihr redet.
Aber du bist die Adressatin, Anja.
Ja, dann also, legt mal los. Also Finanzbildung, was gibt es Neues? Was ist interessant für mich als Verbraucher?
Wir können die umgekehrte Frage stellen. Wie gut fühlst du dich im Bereich Finanzbildung sozusagen vorbereitet, ausgestattet? Oder was würdest du dir wünschen? Was würdest du nicht nur heute aus diesem Podcast, sondern ganz generell aus allen Anstrengungen zur Finanzbildung für dich persönlich ziehen?
Muss ich drüber nachdenken? Also ich habe den Eindruck, dass ich bei Finanzbildung noch mit einem noch unsicheren Gefühl unterwegs bin als bei der Digitalisierung. Also das liegt an der Komplexität und an der wachsenden Hemmschwelle, mich damit zu beschäftigen, weil ich gar nicht weiß, wo mache ich mich da schlau? Wo muss ich mich outen, dass ich keine Ahnung habe? Bin permanent mit dem Gefühl unterwegs, ich kümmere mich zu wenig.
Ich würde sagen, da ist sie doch sozusagen die perfekte Verkörperung genau derjenigen, um die wir uns ja kümmern wollen, wenn wir über Finanzbildung reden, oder lieber Herr Hacketal?
Das ist ganz genau der Fall. Und niemand muss sich dafür schämen, denn tatsächlich sind so die privaten Fragen der Finanzen, und da gibt es ja ganz, ganz viele, angefangen von, wie viel Geld habe ich in diesen Monaten, wie viel soll ich ausgeben, bis ganz an den Rand, habe ich denn genug in der Rente und zwischendrin bin ich gut abgesichert in der Versicherung und was soll ich mit meinem Geld machen? Es gibt so viele Fragen und das Leben ist komplex. Das heißt, dieses ganze Thema ist nun mal wie ein Dschungel. Ja, mhm. Und man hört links und rechts, was liest in der Zeitung, hört über Börsen, hört über Versicherungen. Und das trifft auf einen Menschen, der typischerweise in der Schule nie was davon gehört hat und dann eben auch nicht im tagtäglichen Leben selbst was damit zu tun hat. Mhm. Das heißt, wir haben diese große Lücke, übrigens fast auf der ganzen Welt, zwischen dem Grundwissen und auch den Grundfähigkeiten, die Menschen haben, was Finanzen anbelangt. Und auf der anderen Seite die Komplexität der Märkte, der Produkte, aber auch des eigenen Lebens. Weil so ein Finanzplan, wie viel soll ich wann sparen, wohin sparen und was sind meine Ziele, das ist auch komplex, sogar komplexer als Unternehmensplanung. Mhm. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, ist es nicht verwunderlich, dass viele Leute sagen, das fühlt sich nicht gut an.
Und dann kommt da, glaube ich, noch mehr als bei anderen vielleicht ähnlichen Themen, immer so diese Angst dazu, hinten runterzufallen, also irgendwas nicht mitzukriegen, was aber immens wichtig für mich wäre, weil es mir dann irgendwann auf die Füße fällt.
Da wird es emotional, nämlich die Angst, Fehler zu machen und Geld zu verlieren. Aber es gibt auch die Angst, etwas zu verpassen, die berühmte FOMO, Fear of Missing Out, also Krypto und ähnliches, dass man sagt, die anderen werden reich und ich nicht. Also gibt es alle möglichen Versprechen, Mythen und so weiter. Stimmt, das Ganze ist dann auch noch umrankt mit so einer Ebene.
Ja. Und wenn ich jetzt so dann in die Anrichtung des Tisches schaue, also die Politik hilft mir da nicht wirklich, muss ich sagen. Weil da, also so wie dann Finanzpolitiker reden, auch reden müssen, verstehe ich schon, fühle ich mich nicht irgendwie so in der Lage, dem zu folgen.
Ja, und deswegen haben wir hier vielleicht einen interessanten Brückenschlag oder wir sollten einen Brückenschlag versuchen zwischen Finanzpolitik und Bildungspolitik im weiteren Sinne. Denn in der Tat, wenn Finanzpolitiker über jetzt eben genauso komplexe Strukturen in den Finanzmärkten reden, wobei auch da die Frage ist, ob das jeder wirklich so zur Gänze durchschaut, aber dann wird es natürlich oder wird die Sprache auch sehr schnell eben genauso komplex wie das Thema, über das geredet wird. Aber hier reden wir wirklich von im Prinzip Basiskompetenzen, die idealerweise jeder Mensch haben sollte. Und damit stehen wir natürlich auch vor der Frage, wie können wir das wahrscheinlich auch möglichst in jungen Jahren schon vermitteln oder Anreize setzen, dass sich Menschen damit beschäftigen, für das, was sie für ihr persönliches Leben brauchen. Und das ist auf jeden Fall eine politische Herausforderung, an der wir aber auch schon ziemlich lange arbeiten. Und deswegen freuen wir uns über all das, was Sie uns an Tipps oder Hinweisen in dieser Hinsicht geben können.
Ja, lassen Sie mich vielleicht nochmal zur Einordnung sagen. Ich habe gesagt, es gibt diese Lücke. Auf der einen Seite ein recht geringes Erfahrungslevel der Menschen mit Finanzen und vielleicht auch Wissen. Auf der anderen Seite die Komplexität der Märkte. Das ist eine Lücke. Und jetzt ist, wenn man sich als Politiker auch fragt, wie kann ich die Lücke oder wie können wir die Lücke überwinden für die Menschen, dann gibt es ja verschiedene Instrumentarien. Eines ist die Finanzbildung. Andere sind, ich lasse die Menschen gar nicht entscheiden, nämlich eine gesetzliche Rente ist so ein Beispiel. Da sage ich, wir entscheiden das so und wir, das heißt, die Menschen müssen sparen. Es gibt andere Beispiele, wo ich sage, ich schaffe Anreize dafür, dass die Menschen sparen. Also zum Beispiel staatliche Förderung, Thema Riester und Ähnliches. Ja, da sagt die Politik, hier wollen wir, dass was geschieht. Und es gibt den Verbraucherschutz, dass man sagt, wir wollen die Menschen davor schützen, dass sie große Fehler machen. Ja, also da ist die Politik sehr wohl schon aktiv, aber sie kann natürlich nicht überall und jedem individuell sagen, was er zu tun hat. Glücklicherweise nicht. Ja, das heißt, dieser Zwischenbereich, der da noch verbleibt, der ist für einige größer, andere kleiner. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Ja? Das heißt, wenn ich selbst dieses Thema nun mal überhaupt nicht mag, dann kann ich mich an eine Beraterin, einen Berater wenden. Und das machen ja viele auch. Ja? Und die Möglichkeit ist auch, ich wende mich an Freunde, Familie, Kollegen. Auch das machen viele. Das heißt, wenn man Finanzbildung denkt, dann muss man sagen, was sind die Bereiche, die Menschen wirklich für sich lernen sollten und entscheiden können? Wo kann man sich vielleicht auch wenden? Und wie kann man auch in sozialen Kreisen es fördern, dass man voneinander lernt? Also das zur Verortung, Finanzbildung ist nicht die Lösung für alles. Ja, es ist auch wahnsinnig teuer, wenn man sich überlegt, man möchte alle bilden. Niemand hat wirklich Lust drauf. Das heißt, man muss sich fragen, und das haben andere Länder erkannt in ihren Strategien, die USA mittlerweile schon seit 21 Jahren arbeiten dran und sagen, wir haben erkannt, wir müssen verstehen, wer braucht Finanzbildung, welche Gruppe, welche Probleme haben die und mit welchem Instrumentarium können wir ihnen dort helfen. Ja, da sind wir mittlerweile.
Da sind wir, glaube ich, das kann man sagen, in Deutschland in der Tat noch nicht. Das ist genau das, worüber wir im Moment nachdenken, worüber man auch in den Finanzministerien nachdenkt, in den Bildungsministerien aber auch. Das kann ich ja wirklich auch aus eigener Erfahrung an der Stelle sagen. Aber es ist auch tatsächlich sehr schwierig, dort den richtigen Weg abzustecken. Und die richtigen Instrumente zu finden, weil es ist ja, wie Sie sagen, man muss zielgruppenspezifisch vorgehen. Man muss im Prinzip definieren, was das ist, was in dieser Zielgruppe sozusagen die wirklich relevanten Fragen sind, über die die Menschen Bescheid wissen sollten. Ja, und wahrscheinlich gehört zu der Aufgabe der Finanzbildung auch dazu. Das kenne ich jetzt wiederum aus meinem Ursprungsberuf, das ist wie mit der Rechtsberatung. Man muss auch wissen, wann es Zeit ist, sich jetzt wirklich professionell Hilfe zu holen.
Sehr richtig. Da genau das sind die Erfolgsfaktoren auf der Ebene erstmal. Wir haben es gesagt, im Idealfall, also wenn wir die ideale Finanzbildung, das Instrument für eine bestimmte Zielgruppe konzipieren können und wir werden bestimmt noch ein paar Beispiele diskutieren, dann ist die ideale Finanzbildung, kommt zum richtigen Zeitpunkt, gibt es so ein schönes Wort dafür, teachable moments. Also wenn das Fenster offen ist, ich bin bereit. Wann sind Menschen bereit zu lernen zu so einem vermeintlich trockenen Thema? Entweder wenn sie ein Problem haben, dann ist es manchmal schon zu spät, oder wenn sie sich zum ersten Mal mit beschäftigen. Es gibt viele Lebensmomente, wo sie sagen, ah, jetzt müsste ich mich damit beschäftigen. Also Familiengründung zum Beispiel, erster Job und so weiter. Das heißt, die Frage, wie erwische ich die Menschen in dem entsprechenden Zeitpunkt, richtiger Zeitpunkt. Das Zweite ist, das muss natürlich niederschwellig sein. Wir sind alle gewohnt, auf unserem Smartphone schnell mal anzuschauen, schnell mal nachzufragen, nach bestimmten Themen ein Video anzuschauen. Das funktioniert auch sehr gut. Das heißt, Niederschwelligkeit muss dann, wenn ich denn sage, jetzt möchte ich mich informieren, auch Zugang haben. Und noch so ein Wort, verzeihen Sie, es muss snackable sein. Niemand schaut sich anderthalb Stunden oder nur in Ausnahmefällen einen Lehrgang zu einem bestimmten Thema an. Das muss in 5 Minuten reinpassen. Deswegen ist das zum Beispiel ein Riesenthema auf TikTok, ja, oder auch auf Instagram, dass Menschen, gerade junge Menschen, sagen, Finanzen sind wichtig, aber es muss snackable sein zu einem bestimmten Thema. Und jetzt kommen noch 2 hinzu, dann höre ich auf. Das im Idealfall ist auch noch persönlich. Also es ist etwas, wo ich meine persönliche Situation widerspiegel. Das heißt, der YouTuber, der ein Thema aufgreift und zu mir spricht und sagt, das ist genau mein Thema, ich sehe mich da wieder. Ja? Und der letzte Punkt, wie eben angewähnt ist, im Idealfall kann ich danach sofort loslegen. Also da ist eine Handlungsidee, eine Handlungsanweisung dabei. Nicht nur, dass ich es lerne, sondern der Punkt ist ja, ich muss Erfahrung sammeln. Das heißt, wenn die Finanzbildung einhergeht mit der Möglichkeit zu üben, es anzuwenden, dann bleibt es auch hängen.
Sind eigentlich die Kriterien, die im Marketing gelten?
Na klar.
Ja. Call to action am Ende.
Ja.
Und dann kommt natürlich noch bei, gerade bei dem Thema dazu, wie kann ich als Verbraucher möglichst leicht die Spreu vom Weizen trennen? Also gerade wenn ich TikTok höre, wenn ich YouTube höre und überhaupt das Thema und Startups und hier und irgendwelche Fonds und sonst was, da ist ja auch viel an Menschen unterwegs, die es nicht so gut mit mir meinen.
Tatsächlich, und da bin ich bei Ihnen, Herr Lorz, diese Grundbildung, und das kann man argumentieren, gehört in die Schulen. Das ist eine spannende Frage. Wo setzt man dort an? Sicherlich nicht zu früh, weil wenn ich es ganz früh in der Schule mache, dann ist die Zeit, bis ich dann in so eine Situation komme, einfach noch lange hin, also möglichst spät. Aber dann so eine Grundbildung, die mir auch erlaubt, so ein Gespür zu haben, was ist denn realistisch? Also wenn mir jemand verspricht, ja, in 3 Monaten Millionär zu sein, das wird jeder sagen, kann nicht sein. Trotzdem, ja, fallen ja trotzdem viele Menschen dem anheim oder irgendwelche großen Renditeversprechen und so weiter. Also hier ein Grundverständnis zu haben, dass Rendite mit Risiko einhergeht. Ja, so ein paar Grundsätze, die sind nötig. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben 4 Kinder, die sind alle durch die Schule gelaufen, die haben alle was von Inflation gehört, von Zins gehört. Also so ein Grundwissen ist ja schon da, aber das Problem ist, es kommt nicht zur Anwendung. Also das anwendungsorientiert auch in den Schulen zu machen, das ist notwendig, damit man mit so einem Grundwissen reingeht. Aber dann gibt es eben so viel, dann noch im nachfolgenden Schritten zu lernen, und dafür bedarf es eben in dem richtigen Moment, wo ich es brauche, im Idealfall auf die Person und dann anwendungsorientiert. Und das tatsächlich, so YouTube-Videos funktionieren ganz hervorragend, wenn man sich die Zahlen anschaut, und TikTok noch kürzer, da trifft man die Nachfrage. Aber das reicht nicht. Ja.
Wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus mit den Kompetenzen durch die Bevölkerung durchgedacht mal? Wo haben wir denn den größten Bedarf, oder ist der überall riesig?
Finanzbildung ist ja Wissen, Fähigkeiten und auch eine Haltung dazu. Ja? Wenn man fragt, wo stehen wir da in Deutschland, dann ist bei dem Thema Finanzwissen, und das wird so durch so Standardfragen immer wieder erhoben, deswegen kann man es auch weltweit vergleichen, da sind wir unter den Top 3, 5 weltweit. Also in dieser Hinsicht sind wir sogar Weltmeister. Was das Wissen anbelangt, da werden so Fragen mit Zinsen, Inflation und Streuung abgefragt. Also das Wissen ist gar nicht so niedrig im internationalen Vergleich. Klar könnte es höher sein. Bei den Fähigkeiten, wenn es darum geht, inwieweit haben die Menschen Erfahrung, dieses Wissen auch anzuwenden, da mangelt es noch. Das liegt an vielen Gründen, zum Beispiel auch im Altersvorsorgesystem, weil wir eben starke gesetzliche Rente haben. Da muss man nichts machen. In den USA, in anderen Ländern sind die Leute gefragt, sich auch selbst drum zu kümmern, und das schon über Generationen. Das heißt, da wird auch solches Handlungswissen weitergegeben. Und bei der Haltung, ja, bei der Haltung ist es eben auch noch häufig so, dass für viele Menschen Aktienmärkte, Wertpapiere Teufelszeug ist. Ja. Das ist jetzt ein sehr pointiertes Beispiel, aber es deutet darauf hin, dass für viele, ich habe vorhin von den Mythen gesagt, man muss Experte sein, noch nie was von gehört, und die Finanzbranche und so weiter. Das ist etwas, ja, ich glaube, das kommt mit der Zeit, aber da sind wir in Deutschland wahrscheinlich auch noch hinterher.
Das ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, die Sie dort eben gebracht haben, lieber Hagetal. Also zum einen hört natürlich der frühere Kultusminister, der sich auch wirklich um ökonomische und Finanzbildung gekümmert hat, hört das natürlich wahnsinnig gerne. Ich habe auch diese Studien sehr gerne gelesen, dass wir im Wissen gar nicht so schlecht sind. Es zeigt ja, dass die Schule das, was natürlich auch Lehrkräfte sozusagen als ihre ureigenste Aufgabe verstehen, eben nämlich Wissen zu vermitteln, dass das offensichtlich ja schon ganz gut erfüllt wird. Es mangelt, wie Sie sagen, an der Anwendungsorientierung, am Handlungswissen. Das ist ja etwas, was wir auch sonst in der Bildungspolitik sehr intensiv diskutieren, auch für andere Bereiche, wo wir sagen, ja, also unser System ist wirklich gut in der Wissensvermittlung, aber dass man daraus unmittelbar dann Aktionen, Handlungen, Verhaltensweisen ableiten kann. Das ist etwas, woran wir arbeiten können. Das ist auch eine spannende Frage für die Lehrerbildung, aber überhaupt auch die Frage, wie bringt man das an die Menschen heran? Und noch schwieriger ist eigentlich diese Haltungsfrage, die Sie genannt haben. Auch da gibt es ja viele Beispiele, wie schwierig es ist, Werte, Haltungen und so weiter zu vermitteln. Und ja, wir sind nun mal eine risikoaverse Gesellschaft. Wir gehen davon aus, dass am besten der Staat sich mal so alles kümmert. So ist das ja auch mit der gesetzlichen Rente entstanden. Deswegen tun wir uns ja auch bis heute mit der privaten Altersvorsorge schwer. Und wir hätten gerne für alles und jedes Garantien, die man aber vernünftigerweise nicht geben kann. Deswegen meine Frage, wie kann man Wissen besser anwendungsorientiert in diesem Bereich präsentieren? Und natürlich noch viel spannender, wie bricht man so eine gesellschaftliche Grundhaltung auf?
Also zur letzten Frage oder zur zweiten Frage, ich bin kein Soziologe, ich glaube, das wäre hier hilfreich, oder Marketing-Experte oder Kommunikationsexperte, wie man gesellschaftliche Haltungen verändert. Also erstens glaube ich, das dauert sehr lange. Ja? Also hier mit Informationen zu kommen, so ist das, das wird sicherlich nicht helfen. Gesellschaftlicher Wandel in dieser Hinsicht wird sehr lange dauern. Ich glaube, wenn ich das so laienhaft sagen darf, das kommt durch links und rechts schauen, durch Unterhaltung, durch letztlich das, was man sieht, was man auch in den Medien erfährt. Und da ist es doch erstaunlich, ich darf Ihnen sagen, dass ich über das letzte Jahr 3-mal oder 4-mal von der Bild-Zeitung angesprochen wurde, für ein Interview, und es auch gesendet wurde, zu solchen Fragen wie, sollte ich mein Portfolio GDP-gewichtet oder marktkapitalisierungsgewichtet streuen? Das ist eigentlich eine Expertenfrage, die aber in der Bild-Zeitung diskutiert wurde. Und das zeigt, dass viele solcher Fragen Mainstream werden. Das ist für mich schon ein Indikator, dass Themenstellungen größere Verbreitung finden. Man spricht drüber, und gerade bei jüngeren Menschen, die sich tatsächlich schon früher mit dem Thema beschäftigen als die früheren Generationen, auch weil sie es müssen. Also da passiert schon was, und letztlich Vorbilder, die im Freundeskreis, im Bekanntenkreis vielleicht sich dem Thema auch annehmen und darüber sprechen. Denn das kommt ja noch hinzu, über Geld spricht man ja nicht. Das ist aber nach neueren Befragungen immer weniger der Fall. Man spricht sehr wohl darüber. Also ich glaube, da bricht schon einiges aus, aber ich glaube, da braucht noch etwas Geduld.
Ja, das ist wahrscheinlich Teil dieses gesellschaftlichen Wandels, in der Tat. Das ist in Amerika auch mal völlig anders gewesen. Es ist schon immer über Geld geredet worden. Das ist also auch etwas sehr Deutsches, dieses nach dem Motto, man spricht nicht über Geld.
Ja, hat ja auch manchmal sein Gutes. Schürt dann auch weniger Neid. Zu Ihrer ersten Frage, zur Anwendungsorientierung. Hier haben wir den Vorteil, dass sich Apps, also ja, Smartphones, ganz hervorragend auch für dieses Thema eignen. Also als Videoabspielgeräte, ja, das haben wir schon mehrfach gesagt, dass zu diesem Thema Finanzen auch ganz viele seriöse Angebote, dass es da immer mehr gibt davon. Und natürlich kann man seriös von unseriös auch allein dadurch unterscheiden, von welcher Quelle und wie viele andere schauen sich das an und wie wird das bewertet. Ja, also da gibt es einige Namen, führe ich jetzt hier gar nicht auf. Die haben Millionen Klicks auf solche Fragestellungen. Das ist schon mal ein bisschen anwendungsorientierter, weil ich da nicht nur Lernsätze sehe, sondern auch sehe, wie es in konkreten Produktbeispielen und so angewandt wird. Aber jetzt kommen wir zu der eigentlichen App. Und hier starte ich am besten wahrscheinlich mit einem Beispiel aus unserer Forschung. Wir haben schon 2017 uns der Frage zugewandt, Rententransparenz. Viele Menschen befragt auf ihre Rentensituation, sagen, oh, weiß ich nicht so wirklich, aber ich habe da ein ungutes Gefühl bis hin zu, ich habe echt Angst, dass es am Ende nicht reichen wird, ja, weil es eben so intransparent ist. Und das deutsche Rentensystem, gesetzliche Rente, man bekommt den Rentenbescheid, ist eines, aber dann gibt es vielleicht noch eine Wohnung, dann gibt es vielleicht noch ein Sparbuch und eine Lebensversicherung und Ähnliches. Das alles zusammenzuzählen ist wirklich schwierig, und das Ganze dann noch in 20, 30 Jahren. Das heißt, wir haben eine App gebaut, die das ermöglicht, damals noch mit viel manuellem Aufwand an der Uni, haben wir die eingesammelten E-Mails, Faxes damals auch noch verarbeitet und haben den Menschen dann auf ihrem Screen gezeigt, so wird eine Rente aussehen, zusammengezählt. Ergebnis war, erstens haben die Leute es geliebt und gesagt, das ist prima, endlich mal Transparenz. Zweitens haben sie gesagt, das ist spannend, aber was jetzt als nächster Schritt, was mache ich jetzt damit? Da konnten wir jetzt nicht viel helfen, aber, und das war das Spannende an der Studie, wir haben mit einer Bank kooperiert und haben dann anonymisiert die Kontodaten dieser User gesehen und haben festgestellt, diejenigen, die besonders ja, viel Erkenntnisgewinn hatten, weil sie davor sagten, ich habe gar keine Ahnung und dann die Transparenz hatten, die haben tatsächlich Tausende von Euro in den nachfolgenden Monaten aufs Bankkonto gelegt, mehr gespart. Wir haben da nicht gesehen, ob sie Produkte gekauft haben, aber erstmal mehr gespart. Und zwar richtig kausal, weil wir ja einigen Leuten das gezeigt haben, andere gleich behandelt haben, aber nicht diese Transparenz gegeben haben. Das heißt, wir konnten wissenschaftlich nachweisen, dass diese Transparenz zur eigenen Situation in dem entscheidenden Moment, wo sich jemand dazu damit beschäftigt, dazu geführt hat, dass was passiert. Ja, und das ist ein Beispiel dafür, wie eine App, wie digitale Instrumente helfen können, Aufklärung am eigenen Beispiel zu machen und dann zu sagen, hier sollte ich was tun.
Und das trifft ja einen Punkt, den Sie bei den Voraussetzungen genannt haben. Es muss zu der konkreten Situation, Bedarfssituation, Lebenssituation passen, dass ich halt genau da das, was ich brauche, mir eben an Informationen auch holen kann. Und ich glaube, das trifft dann bei der Bildung, insbesondere in der Schule, in unserem ehemaligen Zusammenarbeitsbereich, wirklich auf ein Dilemma, das wir immer haben. Egal wie handlungsorientiert, wenn die Emotion eines Menschen nicht dabei ist und die entsteht nur, wenn wirklich eine persönliche Betroffenheit da ist, eine persönliche Motivation, ein persönliches Interesse, dann kann ich so handlungsorientiert sein, wie ich will. Ich habe immer noch eine höhere Chance, dass dann was gelernt wird, als wenn ich da komplett drauf verzichte. Aber ich glaube inzwischen immer mehr, dass wir uns von der Illusion in unserer schulischen Bildung durch Handlungsorientierung irgendwie diesen nachhaltigen Lerneffekt signifikant erhöhen können, dass wir uns von dieser Illusion verabschieden müssen. Sondern dass es darum geht, zu schauen, wann hat man legt eine Basis, keine Frage, aber wann erreicht man möglichst niederschwellig genau in dem Moment, wo der Mensch das braucht, ohne dass er sich mit viel Aufwand irgendwie umtun muss, wo finde ich denn das jetzt?
Darf ich noch ein Beispiel für Spezialisten bringen?
Sehr gerne. Ja.
Wir haben eine weitere Studie gemacht, aktueller, weil wir festgestellt haben, das ist ein großes Forschungsthema, dass Menschen, die Aktionäre sind oder Aktien haben, dass die einem Fehlglauben aufliegen, nämlich, dass Dividenden Zusatzeinkommen sind. Also die Analogie zu, ich habe eine Wohnung und die wirft Miete ab, Aktien werfen Dividenden ab. Und das sei ein Zusatzeinkommen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sagen, ich kaufe mir nur Aktien mit hohen Dividenden. Der Irrglaube ist, dass das ein Zusatzeinkommen ist. Denn was passiert, wenn ein Unternehmen Dividenden zahlt, dann ist das Geld, wandert das Geld aus dem Unternehmen zu den Aktionären. Das heißt, das Unternehmen ist danach weniger wert. Ja. Und was wir festgestellt haben, ist, dass viele Menschen tatsächlich einen Großteil dieser Dividenden konsumieren, wieder aus den Bankkonten. Und das passt eigentlich nicht zu der Idee, dass ich ja mein Geld anspare, langfristig in Wertpapiere und Aktien. Und wir haben dann auch durch Befragung rausgefunden, dass die Menschen tatsächlich glauben, nee, aber das ist doch Zusatzeinkommen. Wenn man aber drauf schaut, was passiert, wenn man das rausnimmt, die Dividenden also konsumiert und nicht wieder zurückinvestiert, dann ist das äquivalent mit dem Verkauf der Aktien. Ja, das heißt, die Menschen legen weniger an und haben ganz langfristig auch weniger Vermögen. Und jetzt kommt der Punkt, Finanzbildung in dem Fall war so, dass wir während der Dividendensituation diesen Menschen in Kooperation mit einer Bank E-Mails geschickt haben und gesagt, wollen Sie teilnehmen an der Befragung zum Thema Dividenden? Und einer Gruppe haben wir genau das erklärt, was ich gerade erklärt habe, einer anderen Gruppe nicht. Und was wir im Nachgang feststellen, dass diese Gruppe, die offenbar, wo der Groschen gefallen ist, deutlich mehr, und das sind wirklich pro Euro 50 Cent, mehr zurückinvestiert, weniger konsumiert. Was heißt, oh, tatsächlich, so ist es. Das heißt, das ist ganz spezielle Finanzbildung, kann man trotzdem sagen, weil es eine Aufklärung, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt für Menschen, die sich dafür interessieren, die genau in dem Moment auch Dividenden bekommen. Also es ist ein Paradebeispiel für, dann funktioniert es ganz hervorragend. Ja, davon gibt es nicht hunderte Beispiele, aber da so sollte man denken als fast der Goldstandard und sagen, wo finden wir andere Möglichkeiten, wo Menschen ein bestimmtes Problem haben und in dem Fall war es kein Problem, aber trotzdem Verbesserungspotenzial und daran ansetzen, sagen, diese Zielgruppe, wie kriegen wir die überhaupt interessiert für das Thema? Also überhaupt deutlich gemacht, ich habe hier Möglichkeiten, mich zu verbessern und über welche Kanäle erreichen wir sie, mit welchen Botschaften, um dann ihnen auch die Möglichkeit geben, das direkt umzusetzen.
Das ist ja schon fast eine Wissenschaft für sich. Also wie grenze ich die Zielgruppe ab und wie adressiere ich sie, sodass sie im richtigen Moment auch über die richtigen Informationen verfügt, mal ganz zu schweigen davon, dass die Informationen dann eben auch so wie Sie es beschrieben haben, snackable und leicht zugänglich aufbereitet sein müssen.
Vielleicht das Beispiel USA, die, wie vorhin schon gesagt, 21 Jahre schon experimentieren damit. Und die haben als aktuelle Zielgruppen zum Beispiel Studierende. Sie wissen, in den USA kann ein Studium richtig ins Geld gehen, leider auch bei nicht besonders guten Universitäten, weil man sich dort einen Titel kauft und viele verschulden sich und kommen nicht mehr aus den Schulden raus. Das heißt, das ist ein Problem für eine ganz spezielle Zielgruppe an bestimmten Colleges. Das heißt, hier fragt man sich, wie kann man diese Menschen schützen davor, dass sie sich verschulden? Ja, so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wir reden ja häufig darüber, Vermögen aufzubauen, aber wir haben eine Generation von Menschen, die jetzt in Rente gehen und da sind einige dabei, die haben durchaus viel Vermögen. Das heißt, die Frage ist des Entsparens, das heißt die Zielgruppe Menschen, die jetzt in den Ruhestand gehen, wie gehe ich denn mit dem Geld, was ich habe, so um, dass es reicht oder dass ich meine Ziele erreiche, ist auch eine bestimmte Zielgruppe mit einer bestimmten Herausforderung. Ja. Und das sind Beispiele, wo man sagt, wie komme ich dran? Was ist überhaupt das Problem? Wo ist ein Problem? Und gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen?
Also diese Frage, wie kommt man an die Zielgruppen ran, interessiert mich aus der politischen Perspektive in besonderer Weise. Also das gilt für alle die Beispiele, die wir hier schon verwendet haben. Also wie komme ich zum Beispiel an junge Menschen ran, die ihren ersten Job antreten? Gebe ich denen dann von Staats wegen irgendwie so ein Informationspaket mit, nach dem Motto, hey, du hast deinen ersten Job oder du reichst deine erste Steuererklärung ein, hier hätte ich noch ein paar Zusatzinformationen für dich. Das könnte man ja vielleicht auch mit den Ruheständlern machen, nach dem Motto, mit dem ersten Rentenbescheid gibt es auch gleich noch ein paar weitere Informationspakete dazu. Und eine Zielgruppe, die uns natürlich immer besonders interessiert und bewegt in der politischen Debatte, es sind Menschen, die jetzt mit eher geringem Einkommen, vielleicht in prekären Jobs, daher natürlich auch ohne sehr viel mehr als die gesetzliche Mindestabsicherung durchs Leben gehen und dann möglicherweise auch von so Dingen wie Altersarmut oder so bedroht sind. Denn die sind ja auch typischerweise besonders schwer zugänglich für solche Themen. Also auch da die Frage, und da, die kriegst du gar nicht zu fassen. Also kann ja nicht sagen, in dem Moment, wo du irgendwie einen Minijob in der Gastronomie annimmst, bekommst du ein Informationspaket, wie vermeide ich Altersarmut? Das wäre ja auch schon diskriminierend. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wie können wir die Dinge so adressieren, dass die richtigen Informationen auch wirklich die erreichen, für die sie bestimmt sind, weil die anderen fühlen sich ja sonst auch eher belästigt, wenn der Staat in irgendeiner Form auf sie zukommt und sie mit Informationen einlegt, die sie gar nicht gebrauchen können. Also Sie merken, ich frage so ein bisschen nach der Rolle des Staates. Wir wollen ja nicht paternalistisch jetzt den Leuten irgendwie alles mögliche erzählen, nach dem Motto, sonst versteht ihr das nicht. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Hilfestellung bieten, da wo Menschen wirklich Hilfe brauchen.
Sehr wichtige Gruppe und eine, die alle Länder umtreibt, weil da ist mit Finanzbildung wenig getan. Denn selbst wenn die Menschen Wissen erlangen und vielleicht auch Fähigkeiten haben, aber wenn kaum was bleibt zum Sparen, ist der Hinweis, du musst mehr sparen, geht in die Leere und ist auch schmerzhaft. Die Menschen können nicht mehr sparen. Was mache ich in der Situation? Was die Länder machen, sie haben staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte, wir übrigens auch. Die Riester-Zulagen richten sich insbesondere an Menschen, die sagen, ich kann nicht viel sparen, aber ich habe ja kriege einen bestimmten Satz, der ist ja nicht prozentual, sondern ich kriege einen bestimmten Eurobetrag und für Kinder auch noch. Das große Problem, ich sage extra Problem dieser Programme ist, dass sie trotzdem erfordern, dass jemand aktiv wird und sich darum kümmert. Und was wir in vielen Ländern erleben, auch in Deutschland mit der Riester-Rente, ist, dass Menschen, die sich ein bisschen damit auskennen und sagen, das ist doch prima, die Subventionierung schnappe ich mir. Wenn man mal schaut über die Vermögensverteilung in Deutschland, wer hat die meisten Zuwendungen oder Förderungen bekommen, da sind das die Wohlhabenderen, absolut. Das heißt, man erreicht, so wie wir es bisher gemacht haben, nicht die Gruppe, die es am meisten braucht. Und noch schlimmer, es gibt schöne Analysen in Dänemark, wo man feststellt, selbst diejenigen, die Vermögenden, die das nehmen, die sparen gar nicht mehr, sondern die ersetzen bisheriges Sparen durch staatlich gefördertes Sparen. Also selbst die machen dadurch nicht mehr Altersvorsorge. Also genau, da sind wirklich Steuergelder verpuffen. Ja, in Deutschland, also in Schweden, in Dänemark, Verzeihung, ist das wirklich ganz dramatisch gewesen. In Deutschland sicherlich nicht so stark, aber trotzdem, es hat nicht das Ziel erreicht. Das heißt, die Frage ist, wie kann man diese Gruppe erreichen? Und da gehen Länder wie Großbritannien oder Schweden schon seit längerer Zeit, Großbritannien, seit kürzerer Zeit einen anderen Weg, indem sie nämlich einen leichten, einen milden Zwang für jeden anlegen. Jeder, der dort sozialversicherungspflichtig einen Job hat, wird per Standard in eine betriebliche oder sogar in Schweden eine Säule der staatlichen Rentenversicherung hineingebracht, hineinbegleitet, hineingeschubst. Der Nudge. Ja. Man kann sagen, nein, mache ich nicht. Das wäre dann ein sogenanntes Opt-out. Aber der Standardfall ist, ich mache dort mit. Und da kann der Staat dann sagen, genau in dieser Gruppe, hier ist die staatliche Förderung. Das heißt, man umgeht, und zwar nur bis zu einer bestimmten Gehaltshöhe. Das heißt, man fördert eine Zielgruppe. Und das Problem, dass die Menschen nicht aktiv werden, denn wir haben ungefähr auch in Deutschland nur 15% der Menschen, die von sich aus bei dem Thema aktiv werden. 85% sind passiv und warten darauf, dass was passiert oder auch nicht. Das heißt, die muss sich zu ihrem Glück, naja, nicht wirklich zwingen, aber bewegen, und sie können trotzdem noch sagen, nein, möchte ich nicht. Aber die Zahl derer, die in den Ländern sagen, dann mache ich mit, und gerade wenn es gefördert ist und vielleicht sogar noch vom Arbeitgeber, ist sehr, sehr hoch. Also da ist der Effekt immens groß, und da haben wir in Deutschland auch die Diskussion, ob das nicht ein passendes Instrument ist. Nachteil, es wird natürlich lange dauern, wenn wir jetzt starten damit, bis sich das dann in der Rente auch auszahlt.
Deswegen propagieren wir auch in Hessen schon eine ganze Weile dieses Modell der Deutschlandrente, das im Prinzip genau auf diese Überlegung aufsetzt, zu sagen, diese dritte Säule der Altersvorsorge, das ist etwas, da schubst sich Menschen rein. Wer es nicht will, kann raus. Deswegen ist es kein wirklicher Zwang. Aber ich verlagere sozusagen den Aktivitätsschwerpunkt. Ich muss nicht aktiv werden, um etwas in diese Richtung zu unternehmen, sondern ich muss aktiv werden, wenn ich mit dem staatlichen Angebot nicht einverstanden bin. Mhm. Das ist eine schöne Bestätigung für einen politischen Weg, den wir allerdings leider bisher relativ erfolglos schon seit Jahren propagieren.
Mir ist diese Differenzierung der Zielgruppe vorher gar nicht so richtig präsent gewesen.
Ja, wir kommen in Deutschland traditionell von einem System her, wo wir auf der einen Seite ein echtes Zwangssystem haben. Ich meine, das ist ja die gesetzliche Rente, aus gutem Grund, aber man kommt eben da auch nicht raus, jedenfalls nicht unterhalb der entsprechenden Einkommensgrenze. Und auf der anderen Seite haben wir völlige Freiheit. Ich meine, jeder kann, klar, wenn er Geld hat, machen, was er will, aber kümmert sich der Staat nicht weiter drum. Und wir suchen jetzt genau nach diesem Mittelweg. Also wie können wir Menschen noch Angebote machen? Wie können wir Menschen so ein kleines bisschen in die richtige Richtung schubsen, ihnen aber trotzdem die Freiheit lassen, sich, wenn sie sich damit beschäftigen, eben auch ganz anders und absolut eigenständig zu entscheiden. Wir haben das über die Altersvorsorge besprochen. Und da hatte ich natürlich jetzt sozusagen unser unmittelbares politisches Beispiel vor Augen, aber können wir so etwas sinnvoll auch auf andere Bereiche der Finanzwirtschaft übertragen? Also ich sag mal, wäre jetzt mal bei der Altersvorsorge beiseite gelassen, wäre das auch ein Vehikel, um Menschen beispielsweise zum Engagement an Aktienmärkten zu bewegen, oder sollten wir das überhaupt tun? Oder auch sich mit anderen Finanzprodukten zu beschäftigen?
Sie meinen ökonomische Anreize, das ist ja mehr als nur ein reines Schubsen. Ja, das lässt sich übertragen, aber es bleibt trotzdem die Frage, wer soll gefördert werden? Wen möchte ich damit unterstützen und wie erreichen? Also wenn ich generell zum Beispiel keine Steuer hebe auf Kapitalerträge, dann wird derjenige gefördert, der dort sehr viel Geld investiert. Und das ist dann zweifelsfall nicht die Gruppe, die am bedürftigsten in dieser Hinsicht ist. Letztlich haben wir ja die Diskussion über ein Altersvorsorgeprodukt und eine Reform mit diesem Opt-out, worüber wir gerade gesprochen haben, wo man sagt, das sollte ein Produkt sein, was nicht 100% garantiert ist, sodass es überhaupt keine Aktienbestandteile mehr zuließe, sondern im Idealfall sind das auch Produkte wie übrigens auch wiederum in den besagten Ländern Schweden, Dänemark, auch in Großbritannien, wo ein erklecklicher Aktienanteil drin ist. Also bevor man den Menschen Anreize gibt, sagt, investiere in Aktien, aber sie dann alleine lässt, denn in welche Aktien, welche Wertpapiere, das wirft die nächsten Fragen auf, gibt es in diesen Ländern auch bei der Produktauswahl Standards. Es gibt Standardfonds, die sind teilweise staatlich organisiert, aber letztlich habe ich auch dort die Wahl. Aber für die Menschen, die sagen, ich kenne mich damit nicht aus, ich werde hier in ein System hineingeleitet, gut, mache ich mit, und bei der Auswahl des Produktes verlasse ich mich auch darauf, was der Standard ist. Das wäre ein Weg, abermals über Standard, ohne viel Finanzbildung, um Menschen auch zum Beispiel Aktien näher zu bringen.
Ich denke jetzt da ein bisschen, ich glaube, das ist auch der Bogen, den wir schlagen sollten zwischen dem Thema, was wir zuletzt behandelt haben, und dem, von dem wir unseren Ausgang genommen haben. Ich denke ein bisschen über die Verzahnung zwischen diesen Modellen und dem Punkt der Finanzbildung nach. Denn auf der einen Seite, natürlich, je mehr ich als Staat vorgebe, umso weniger Finanzbildung brauche ich eigentlich, weil habe ich ja eh nicht so viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir haben einen gewissen Konsens hier darüber, dass nur auf Finanzbildung zu setzen und zu sagen, wenn die Leute erstmal sozusagen das richtige Rüstzeug mitbekommen haben, dann werden die das schon alles selber machen und der Staat muss sich dann gar nicht mehr weiter kümmern, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen doch ein gewisses Mischmodell aus Standards, die der Staat setzt, vielleicht auch Garantien, die der Staat gibt und dann aber auch Freiheit, die der Staat lässt und die er dann möglicherweise mit Anstrengungen zur Finanzbildung unterfüttert, damit die Freiheitsspielräume auch entsprechend ausgenutzt werden können. Vielleicht, lieber Hacketal, mögen Sie mit uns noch ein paar Einsichten zu den Möglichkeiten dieser Verzahnung teilen.
Ja, volle Zustimmung erstmal. Also allzu paternalistisch ist bei dem Thema, weil dann würde ich ein bestimmtes Risikoniveau auch vorgeben, sicherlich nicht anzuraten. Das heißt, ich muss Wahlmöglichkeiten geben. Das ist ja das Schöne an einem Standard oder Default, wie es heißt. Es gibt auch die Möglichkeit, davon abzuweichen. Das heißt, ich kann in diesen Modellen auch weitere Alternativen anbieten und sagen, für jemanden, der sich besser auskennt von vornherein oder das lernen möchte, hier ist eine zweite Tür. Die erste Tür ist Standard, Auswahlprodukt. Die zweite Tür ist, hier hast du eine große Wahlmöglichkeit. Man hat übrigens in Ländern festgestellt, zu viel Wahl überfordert auch die Menschen. Das heißt, irgendwo in der Mitte liegt es. So, und jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt. Wir haben gesagt, Finanzbildung funktioniert insbesondere dann, wenn Menschen Erfahrung sammeln, Übung sammeln. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein solches Produkt habe und der Unterschied zu einer gesetzlichen Rente, wie auch immer sie ausgestaltet ist, ich habe ja da mein Konto, mein Produkt. Das heißt, ich sehe, was da für mich bei rauskommt. Das heißt, über die Zeit lerne ich und habe ein Interesse auch drauf zu schauen. Und das ist der größte Faktor, nämlich Erfahrung zu sammeln, gerade an Wertpapiermärkten, aber auch mit anderen Produkten zu sehen, wie entwickeln die sich denn? Und das heißt, hier habe ich dann die Rückkopplung in dem Moment, wo ich drin bin, wo ich damit lerne, dann bilde ich nicht nur mich weiter, vielleicht sogar andere im Freundesfamilienkreis. Das heißt, wir haben hier zwei Effekte. Einerseits Wahlmöglichkeiten sollten da sein. Und ich sage, ich gehe Standard, dann, wenn ich einen Standard habe, beobachte ich was an meinem persönlichen Beispiel und lerne.
Müssen wir denn ergeben als Verbraucher damit leben, dass diese Welt immer komplizierter wird? Und wir müssen halt gebildet werden, damit wir da hinterherkommen. Wir müssen Anreize bekommen, wir müssen Sicherheit und so weiter staatlich irgendwie unterstützt werden. Gibt es denn irgendwie eine Chance, dass diese Komplexität irgendwie für mich als Verbraucher auch mal abnimmt?
Ja, lass uns doch etwas optimistisch sein und die Chance mal skizzieren. Also wir haben natürlich momentan technologische Fortentwicklung, da kommt man ja kaum noch hinterher. Ja, und das Neueste ist die künstliche Intelligenz. Und natürlich liegt die Frage im Raum, wie wird eine künstliche Intelligenz uns bei dem Thema Finanzen, bei dem Thema private Finanzen helfen können? Und sie ist ja jetzt schon, wird schon viel probiert. Und das Einfachste, was jeder schon ausprobieren kann, ist ein Chatbot, der genau auf dieses Thema geschult wurde. Und natürlich kann man in den Chatbot jetzt schon alle möglichen Fragen stellen. Besser nicht, auf welche Aktie sollte ich setzen, das weiß die künstliche Intelligenz auch nicht. Aber sie kann mir sagen, wie funktioniert das Rentensystem, wie funktionieren Aktien und so weiter. Und da bekomme ich Antworten. Ich kann sogar sagen, sag's mir ganz einfach oder in einer anderen Sprache oder gib mir ausführlich. Das heißt, ich habe hier einen Ansprechpartner und da gibt's wenig Halluzination, weil da ist das Wissen im Netz, auf das zurückgegriffen wird, eigentlich ganz solide. Also das ist jetzt schon eine naheliegende Möglichkeit. Trotzdem muss ich es auch erstmal machen und das können. Ja. Der zweite Entwicklung, es gibt immer mehr Daten von uns. Und das ist natürlich auch eine Befürchtung. Was passiert mit den Daten? Aber es gibt Möglichkeiten und das ist so dieser ganze Bereich Datentreuhänder oder jetzt auch, wir haben die Initiative von der Rentenversicherung Bund, dass es dort eine Datensammelstelle gibt. Die werden nicht gespeichert, aber da werden meine Renteninformationen von der gesetzlichen, privaten und von der betrieblichen für mich gesammelt und ich kann sie dort abrufen. Ja, also Thema Rententransparenz. Da habe ich die Daten und habe sie schon mal bei mir. Und das wird wachsen. Das heißt, wenn man die beiden Sachen zusammenführt, wir werden in eine Welt kommen, wo ich mehr Kontrolle über meine Finanzdaten habe und die auch verwertbar mache. Und auf der anderen Seite gibt es Algorithmen, die mit diesen Daten mir helfen können. Und jetzt springe ich mal nach vorne. Und das ist, glaube ich, gar nicht so utopistisch. Nämlich die Möglichkeit, dass wir einen persönlichen Finanzassistenten haben. Ja, also nicht den Berater und der hat ja gar nicht alle meine Daten, sondern tatsächlich, und jetzt mache ich es mal optimistisch, das ganze Ding ist sicher, Datenschutz und der halluziniert auch nicht. Aber ich denke persönlich, das ist möglich und vielleicht auch nicht länger als 5 bis 10 Jahre, dass wir einen persönlichen Assistenten haben, der unsere Finanzen kennt und der uns zumindest Vorschläge macht und sagt, vielleicht solltest du diese große Ausgabe jetzt nicht machen, sondern ein bisschen mehr sparen oder sagt, du kannst sehr wohl, denn du stehst sehr gut da und ähnliches. Das ist technologisch sehr wohl möglich, wird noch ein bisschen dauern, um diese Systeme zu trainieren, aber ich sehe da sehr wohl eine Möglichkeit für Menschen, die sich für das Thema interessieren, aber eben nicht bis zum Ende gehen und sagen, ich vertraue darauf, ich kenne mich ein bisschen aus und lasse mich da unterstützen. Und wenn es funktioniert, dann wird es jeder nutzen.
Das wäre sozusagen der Weg von der nationalen Finanzbildungsstrategie, an der im Moment gearbeitet wird und wir auch zusammen mit dem Bundesfinanzministerium arbeiten, hin zu einem nationalen Finanzbildungsassistenten oder Unterstützer. Eine schöne Vision. Irgendwie gefällt die mir.
Ja,
mir auch. Ob wir das noch erleben werden? Anja, freust du dich drauf?
Also Freude wäre jetzt ein großes Wort dafür. Aber die Vorstellung gefällt mir. Und ja, ich würde tippen, das erleben wir noch, auch wenn wir nicht mehr ganz so taufrisch sind. Aber das geht alles so schnell, das erleben wir noch, wenn wir eine halbwegs vernünftige Lebenserwartung erreichen, so wie man das vielleicht statistisch annehmen kann.
Na dann. Das ist doch eine schöne Perspektive, mit der wir heute eigentlich auch einen schönen Schlusspunkt setzen könnten, oder?
Ja, und wir sagen ganz herzlichen Dank für diesen Ritt durch die Finanzbildung.
Hat viel Spaß gemacht. Ich sage danke.
Vielen Dank auf meiner Seite, lieber Hagetal.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wünschen wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.